Ja, was ich total spannend daran finde, ist, wir sehen ja, dass die Herausforderungen immer größer werden, weil wir haben halt den Bedarf, Energie zu sparen und die Systeme so effizient wie möglich zu betreiben. Nicht nur, was den Energiebedarf angeht, sondern auch, was den Verschleiß angeht.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Meine Damen und Herren, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts, wenn es um das Thema Technik geht. Heute mit prominenter Verstärkung aus der Hauptstadt und wir hoffen, Sie genießen diese Folge so sehr, wie wir das tun werden. Denn in unserer goldenen Mitte steht Doro Völkering. Wir sagen herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Martin.
Das ist sehr einfach und wir sind gespannt, was du uns für ein spannendes Thema mitgebracht hast. Es wird heute auf jeden Fall künstlich und intelligent. Mit mir jetzt nicht, aber mit euch beiden auf jeden Fall. Von daher schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und
ja, wir freuen uns sehr. Das Thema ist künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beziehungsweise Machine Learning. Und ist ja ein Thema, was total up-to-date ist und wo, glaube ich, ganz, ganz viele sich brennend für interessieren. Das wollen wir mit dir aufarbeiten, weil du bist ja in dem Thema quasi zu Hause. Aber bevor wir da jetzt inhaltlich einsteigen, fände ich ganz gut, wenn du ein bisschen was über dich erzählst. Du hast ja auch eine total spannende Geschichte und ich will ein bisschen spoilern. Dorothea hat dann nach dem eigentlichen Plan, Lehrerin zu werden, sich entschieden, doch in die fantastische Branche der TGA, also technischen Gebäudeausrüstung oder Raumlufttechnik, zu gehen. Und von daher sehr, sehr spannend. Vielleicht steigst du damit mal ein. Also wie war so dein Werdegang?
Ja, also ich habe tatsächlich ein Lehramtsstudium absolviert. Bachelor und Master, Fächer Mathe und Chemie an der HU Berlin und es hat mir auch Spaß gemacht und ich fand es auch toll, auch die Praktika in der Schule und so. Und ich habe dann aber in meiner Masterarbeit ein kleines Programm geschrieben, was eine schwingende Platte, also Eigenschwingung an der Platte simuliert und irgendwie habe ich, dieses Programmieren hat mir mega Spaß gemacht, aber ich war halt auch im Labor und habe da diese Platte mit verschiedenen Frequenzen beschallt und dann haben sich da so diese Knotenlinien eingestellt. Das kann man auch bei YouTube sehen. Klattnische Klangfiguren heißt das. Und das fand ich so cool. Und irgendwie dachte ich, eigentlich würde ich sowas gerne beruflich machen. So programmieren, aber irgendwie auch nah an der Anwendung. Und ja, dann habe ich mich entschieden, nochmal Scientific Computing zu studieren an der TU. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht. Und über die Schiene bin ich dann auch ja zu Machine Learning gekommen, weil das da eben auch Thema war. Und in dem Studiengang. Und tatsächlich bin ich auch schon, während ich Studentin war, so ein bisschen in die Lüftungsbranche reingerutscht, sage ich mal, weil mein Studentenjob war am Hermann-Rietschel-Institut der TU Berlin. Und die machen halt auch Lüftung, Gebäudeenergie, solche Dinge. Ja. Und jetzt bin ich hier.
Super. Fantastischer Weg, vor allem für uns. Schlecht für die Schüler in Berlin und Schülerinnen, weil sie haben natürlich jetzt eine fantastische Lehrerin weniger. Gut für uns, dass du den Weg über das Hermann-Rietschel-Institut in die faszinierende Branche von uns gefunden hast. Von daher sehr, sehr schön. Aber wenn wir jetzt mal einsteigen in das Thema, glaube ich, interessiert die meisten erstmal, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Also was verstehen wir überhaupt darunter?
Das ist ja total gehypt, das Thema auch. Ne? Alle reden da irgendwie mit und dann sieht man die Nvidia-Aktien, wie die nach oben gehen, genau, für das ganze Computing und dann quatscht ja jeder irgendwie mit und sagt, ich habe auch ChatGPT gegründet oder so. Ne? Und
genau, so ChatGPT hat ja, so da hat plötzlich so die Aufmerksamkeit, ist boom, nochmal nach oben gegangen auf das Thema. Tatsächlich ist es so, es gibt keine allgemeingültige Definition von künstlicher Intelligenz. Mhm. Also zum Beispiel auf Wikipedia findet man irgendwie, das ist die Automatisierung intelligenten Verhaltens. Manche sagen, das ist die Automatisierung oder die Imitation von menschlichen Denken oder Entscheidungsprozessen. Mhm. Und tatsächlich, wenn man sagt, also es könnten auch schon relativ einfache Computerprogramme oder so auch schon als KI bezeichnet werden, so, ne? Und ja, oft ist es so, sobald es angekommen ist und zum Alltag geworden ist, bezeichnet man es nicht mehr als KI, weil das dann schon ein alter Hut ist sozusagen. Nur die neuen tollen Sachen werden so umgangssprachlich als KI bezeichnet. Und viele meinen halt, wenn sie KI sagen, meinen sie eigentlich Machine Learning. Mhm. Und viele, wenn sie Machine Learning sagen, meinen irgendwie neuronale Netze oder Large Language Models. Mhm. Aber das ist halt in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil von KI. Mhm. Ja, genau.
Das ist die Frage, womit beschäftigst du dich dann theoretisch in deinem Arbeitsalltag? Ich meine, es sind ja unglaublich viele Dinge, die da jetzt so mit reinspielen oder das sind ganz viele Megatrends, wo jetzt auch jeder irgendwas zu schreibt und sagt und auf einmal Experte ist. Jetzt du aus der Expertenrolle selber sagst, das ist zum Teil auch schon ein alter Hut. Wie wirkt das denn auf deine tägliche Arbeit, wenn du sagst, wir haben Machine Learning? Wie kann man sich das vorstellen? Also als Computer bzw. als Data Model Specialist sozusagen, wie wirkt das auf deine tägliche Arbeit?
Ja, also ich bin in der täglichen Arbeit eher so in der Forschung sozusagen, also dass ich tatsächlich selbst Sachen ausprobiere, Algorithmen trainiere, sowas. Also das habe ich viel gemacht, zum Beispiel für die Fehlererkennung in Projekten, die wir hatten, also dass Fehler automatisiert erkannt werden. Aber es gibt natürlich jetzt ganz allgemein, jetzt abgesehen von meinem persönlichen Arbeitsalltag, auch die Möglichkeit, sich ganz anders damit zu beschäftigen, nicht alles irgendwie selbst zu machen, sondern auch Lösungen zu kaufen und eben zu lernen, damit umzugehen. Also da gibt es also KI in der Lüftungsbranche kann an so vielen Enden und Ecken angewendet werden und auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Ja, aber da kommen wir jetzt vielleicht auch noch im Laufe.
Jetzt sprachst du ja gerade schon an, Forschungsprojekte, da haben wir ja einige von gemacht und Fehlererkennung. Ich glaube, das ist spannend für viele, wenn du das nochmal ein bisschen erklärst. Was für Fehler haben wir in diesen Forschungsprojekten probiert, automatisch zu erkennen?
Ja. Also es gibt eben verschiedene Fehler, zum Beispiel Sensorfehler oder dass irgendwie Klappen plötzlich irgendwie stecken,
also bei
öffnen oder so.
Wir reden über RLT-Anlagen.
Über RLT-Anlagen, genau. Also in unserem Fall jetzt X-Cubes. Man hat diese RLT-Anlagen im Betrieb und es kann zum Beispiel passieren, dass der Volumenstrom ist irgendwie niedriger als geplant, der Temperaturregelkreis fängt irgendwie an zu schwingen oder so. Sowas kann man erkennen, aber auch Ausreißer, also Sensor. Fehler, wenn da plötzlich irgendwie eine fehlerhafte Temperatur oder so im Regler ankommt. Das kann man alles automatisiert erkennen und es gibt eine Vielzahl von Algorithmen, die man dafür ausprobieren kann. Und das war eben mein Arbeitsalltag, dass ich diese Algorithmen teste und ja, auch mit sehr guten Ergebnissen sind diese Fehler, kann man die finden. Und
das heißt, das wäre quasi eine Alternative zu einer manuellen Begutachtung, ne? Also wenn man jetzt manuell die Daten sich angucken müsste, dann wird man vielleicht sehen, hier gibt es Probleme im Betriebsverhalten oder hier gibt es ein Problem mit einer Schnittstelle zu irgendeinem anderen Gewerk und die könnte man automatisiert
erfassen. Ja, also man muss sich vorstellen, es ist ja so, wenn ich jetzt irgendwie Facility Manager bin, der irgendwie ein wirklich großes Gebäude mit vielen RLT-Anlagen, man ist ja gar nicht in der Lage, man hat ja auch nicht die Zeit, das manuell irgendwie zu machen. Und man muss auch sehen, dass es in der Praxis oft auch gar nicht gemacht wird. Also, dass dann bestimmtes Fehlverhalten gar nicht auffällt oder es sehr, sehr lange, wenn es eigentlich schon irgendwie zu, sogar einem Ausfall oder so gekommen ist. Und das will man ja nicht. Also man möchte ja, dass der Betrieb irgendwie möglichst effizient und energiesparend und so weiter ist.
Mhm. Ja. Jetzt sagst du, auf der einen Seite kann man sich ja Dinge kaufen und verwenden und man kann sie auf der anderen Seite auch selber anlernen oder trainieren. Wie stellt man sich das denn vor? Also erklärst du einem Programm, okay, das ist gut, das ist nicht mehr gut, gerade wenn es um den Betrieb von RLT-Anlagen geht? Ich meine, woher nimmt das die Erfahrung? Weil Hintergrund meiner Frage ist, es gibt ja diese Google-Thematik, dass sie damals ihre eigenen KI beigebracht haben, Go zu spielen, dieses Spiel mit den Steinen. Ne? Also das hat ja dann irgendwie aus Spielzügen selber gelernt und hat gesagt, so spiele ich jetzt.
Na, das ist Reinforcement Learning. Also Reinforcement Learning machen wir jetzt hier noch nicht, aber es wäre auch tatsächlich möglich. Also Reinforcement Learning arbeitet quasi mit einer Belohnung oder einer Strafe sozusagen. Also dieser Lernprozess wird dadurch unterstützt, dass du verlierst oder gewinnst. Mhm. Und sowas ist auch denkbar zum Beispiel wurde auch schon in der Forschung ausprobiert, für eine Regelung tatsächlich. Und das ist ja die Regelabweichung. Das könnte quasi eine Strafe sein. Aber jetzt nochmal zurück.
Wie kann man sich das vorstellen? Sagst du dem Programm dann so, okay, das Lüftungsgerät so funktioniert, ist super.
Ja, ja. Also es gibt also da verschiedene Arten von Machine Learning. Also das eine ist halt überwachtes Lernen, das andere ist unüberwachtes Lernen oder Supervised Learning, das sagt man so. Und im Prinzip ist das Supervised Learning also viel, viel besser, weil es viel zuverlässiger funktioniert und dafür sammelst du halt Daten und du sammelst zum Beispiel Daten, die irgendwie fehlerhaft sind und fehlerfrei. Mhm. Am besten labelst du die auch noch, also das ist, wenn es verschiedene Fehler gibt, der Fehler 1, 2, 3 und so weiter. Mhm. Und das übergibst du dem, daraus lernt der Algorithmus, wie diese Fehler aussehen.
Okay.
Und ein unüberwachtes Lernen wäre jetzt ein Beispiel, du gibst zum Beispiel nur Daten von einem guten Betrieb, wo nichts passiert und sagst, okay, alle Abweichungen sind jetzt Fehler. Mhm. Das funktioniert nicht so gut, weil, also man kann sich vorstellen, dass es sehr viele Abweichungen geben kann. Plötzlich ist es super kalt, so wie es noch nie war oder was weiß ich, irgendjemand benutzt einen Abzug, der vorher noch nicht benutzt wurde, zack, wird das als Fehler irgendwie erkannt. Also da, das Supervised Learning ist auf jeden Fall zuverlässiger und besser für die Fehlererkennung. Ja.
Wenn man jetzt solche Daten dann hat und labelt, also sagt, das sind gut Daten, das sind schlecht Daten und diese Informationen weitergibt, würde man das denn tendenziell bei jeder Anlage individuell machen müssen oder gibt es auch, sagen wir mal, Lerndaten, die halt für jede Anlage nutzbar wären?
Ja, also es kommt sehr darauf an. Es gibt ja bei Lüftungsgeräten wirklich eine große Vielzahl an Geräten und Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist nicht denkbar, dass du von zwei, drei Geräten die Daten sammelst und dann gilt das sozusagen so für alle, sondern das Beste ist, man hat einen Trainingsdatensatz, der wirklich repräsentativ ist für die Daten, die du nachher erzeugst. Das heißt nicht, dass alle Daten genau darunter sein müssen, ja, aber am besten von verschiedenen Typen, von Lüftungsgeräten. Das wäre so eine Möglichkeit, dass man wirklich einen großen Datensatz aufbaut. Oder man sagt halt, okay, ich entwickle jetzt eine App oder ein Computerprogramm, was mit einem Algorithmus funktioniert, der für eine bestimmte Klasse oder für ähnliche Geräte ausgelegt ist.
Also immer vom Anwendungsfall ausgehend. Do. Das heißt also, wenn du sagst, so, ich habe jetzt ein Beispiel Datensätze für ein Krankenhaus, für ein Labor, für eine Schule oder für meinetwegen eine Sporteinrichtung oder so. Und dann sage ich dem, okay, du gehörst jetzt mit dazu und dagegen läufst du jetzt sozusagen von den Daten. Wäre das der Weg oder sagst du dem, hier ist alles, suchst dir aus?
Tatsächlich geht halt beides. Ne? Also entweder hat man diesen großen Datensatz, der wirklich so ziemlich das meiste widerspiegelt, was man nachher in der Praxis hat. Oder man hat halt einen kleineren Datensatz und dann kann man das halt auch nur begrenzter anwenden. Auf eben.
So die Frage für mich als Laie wäre, wo kommst du an die ganzen Daten denn dran?
Ja, also wie sammeln die? Wir haben zum Beispiel jetzt für das Forschungsprojekt, mit dem ich eingestiegen bin, haben wir eine Cloud-Lösung, wo wir die Daten sammeln, sodass man die also aus dem Betrieb direkt sammeln. Sensordaten, Stellwerte und so weiter. Das ist der Datensatz.
Und das kommt auch anderen zugute. Das kommt dann auch anderen zugute sozusagen später von der Vielfältigkeit der Daten, dass sie sagen, da profitiere ich auch von.
Welchen anderen meinst du?
Also du hast ja relativ viele Geräte wahrscheinlich, die Daten zur Verfügung stellen können.
Ja, genau.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde das in Ordnung, dass mit den Daten gearbeitet wird, das kommt ihm ja auch wieder dann im Umkehrschluss sozusagen zugute.
Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja jetzt, im Moment arbeiten wir mit unseren Geräten. Es gibt ja jetzt irgendwie so ein Data Act, wo man nochmal in der Zukunft nochmal ein bisschen umdenken muss. Wenn man Daten von Kunden sammelt, muss man die auch den Kunden zur Verfügung stellen und die müssen die Möglichkeiten haben, diese Daten wiederum Dritten zur Verfügung zu stellen, wenn sie das möchten, was ich im Prinzip gut finde. Aber wir arbeiten jetzt erstmal mit eigenen Geräten, für so ein Forschungsprojekt halt. Ja.
Wie ist die Resonanz, wenn du mit potenziellen Interessenten über so eine Lösung sprichst? Sagen die so, wow, super, finde ich gut? Oder sagen die so, oh nee, ich möchte nicht, dass meine Daten verwendet werden? Oder?
Also bis jetzt habe ich noch nicht mit potenziellen Interessenten gesprochen, sondern das ist tatsächlich so erstmal auf der Forschungs- und Entwicklungsebene gelaufen und hat zum Beispiel die Ergebnisse auf dem TGA-Kongress in Berlin vorgestellt. Und da war das dann eher so, dass andere Forschungseinrichtungen kommen und sagen, hey, das ist auch interessant, was du machst, können wir vielleicht was zusammen machen oder so. Eher so noch auf dieser Ebene. Und das ist auch so ein bisschen symptomatisch für das, was in der Branche gerade los ist. Weil in der Forschung wird sehr, sehr viel Neues und Tolles ausprobiert. Und das ist aber, weil das in einem Forschungsprojekt und für ein Gerät oder eine Regelung oder so funktioniert hat, heißt das noch nicht, dass man das so zack in die Praxis übertragen kann, sondern es sind schon noch dicke Bretter, die man bohren muss. Und und das ist eigentlich das, was ich so als meinen Auftrag irgendwie so verstehe. Ja, das rüberzuholen in die Praxis. Da ist eben auch noch eine Menge Arbeit irgendwie so.
Das hört sich danach an auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir ja über die Fehlererkennung gesprochen. Dann sagen wir mal, wir hätten dann irgendwann ein System, was Fehler automatisiert erkennt und dann kriegt man die ausgewiesen und muss die nicht mehr manuell erfassen. Jetzt weiß ich, dass du dich auch schon mal mit Ursachenforschung beschäftigt hast. Also mit der Frage, wenn ich jetzt sehe, ist es ein Verhalten untypisch, also eine schwingende Temperatur oder irgendwas anderes. Die Frage, wo kommt das denn her und wo ist eigentlich die Ursache dafür? Und vielleicht sogar so weit gehen, dass sogar die Ursache von der Regelung oder der Anlage selbstständig behoben wird. Also quasi, dass das System sich selbst heilt, wenn man so will. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was zu erzählen, was für Methodiken oder wie weit das schon ist, wie denkbar sowas heute schon ist und was wir da schon ausprobiert haben.
Ja, also bei dem Projekt, von dem ich eben vor allem gesprochen habe, wo ich auch eben die Ergebnisse auf dem TGA-Kongress vorgestellt habe, Projekt Luftkonverter, da ist es eher so, dass sozusagen die Ursache schon in diesen Labels von diesen Fehlern enthalten sind. Also ich label die Fehler so, dass auch eine, die Fehlerquelle sozusagen schon klar ist und dass der Fehler zu der Ursache gehört von vornherein. Aber prinzipiell ist es halt auch denkbar, das anders zu machen. Also es gibt zum Beispiel regelbasierte Algorithmen, wo mehr die Beziehung zwischen unterschiedlichen Datenpunkten und Komponenten eine Rolle spielt. Und da ist es eben auch wichtig, also zum Beispiel, dass man Ontologien verwendet, oder es vereinfacht das zumindest, wo ganz klar die Beziehung da ist. Also dass zum Beispiel, ich habe einen Temperaturwert, der gehört zu einem Sensor, der gehört zu einem Kanal, der zu einem Lüftungsgerät, der zu einem Gebäude gehört. Dass ich immer weiß, welche Daten kommen woher und hängen womit zusammen. Oder es könnte zum Beispiel sein, dass der Sensor gar nicht eigenständig Daten liefert, sondern einfach noch in eine Klappe integriert ist oder so. Wenn ich das nicht weiß, wird es schwierig. Also deswegen, also wie gehe ich mit Metadaten um, also die Information über die Daten, ist eine ganz große Sache. Ja, und dazu eignet sich zum Beispiel sowas wie die BRIC-Ontologie, das, so nennt man das, gibt aber sehr viele verschiedene Ontologien, was einfach nichts anderes ist, dass ich sehr viele Informationen über die Daten habe, Metadaten und die Verbindung oder Beziehung zwischen verschiedenen Komponenten darstellen.
Also wie so eine Landkarte kann man sich
das
vorstellen.
Genau, wie eine Landkarte. Ne? Eigentlich kann man sich das vorstellen, auch so ein bisschen wie eine Mindmap, wo ich quasi Striche, Verbindung ziehe. Genau, sowas braucht man.
Und je besser diese Landkarte ist, desto detaillierter kann man auch wahrscheinlich dann Aufschlüsse generieren über eventuelle Lösungen und Strategien dahinter. Mhm. Okay, gut. Das habe sogar ich verstanden, Martin.
Gut. Ja, ich weiß. Du bist auch gut. Jetzt haben wir viel über den Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen oder Systemen gesprochen. Jetzt ist das natürlich nur eine Seite, wo KI bzw. Machine Learning zum Einsatz kommt. Jetzt gibt's ja auch noch in Unternehmen wie bei uns, aber auch in anderen Unternehmen ganz, ganz viele Anwendungsfelder, die gar nichts mit dem Produkt direkt zu tun haben. Ne?
Ja.
Hast du da nochmal so ein paar Beispiele, dass man sich vorstellen kann, wo kann man denn heute schon in so Prozessen in Unternehmen KI und Machine Learning sinnvoll nutzen?
Also ja, im Prinzip überall, ist die einfache Antwort. Und ja, also ist es zum Beispiel in der Produktion, ist es denkbar, dass du so eine Art Produktionschain irgendwie optimierst, ja, dass das möglichst reibungslos funktioniert. Dafür kann man KI benutzen. Man kann KI zum Beispiel im Vertrieb benutzen, also um Einkauf, um zum Beispiel Vorhersagen zu machen, was man wann bestellen muss, weil man es in der Zukunft braucht. Also das ist dann Time Series Forecasting, nennt man das. Ja, auch viele kleine Helfer, also dass man, was heißt klein, dass man zum Beispiel irgendwie eine E-Mail bekommt, wo jemand was eine Bestellung oder so aufgibt und das überträgst du automatisch irgendwie in das Formular, das du brauchst, um diese irgendwie Bestellung weiterzuleiten. Ohne dass, also dass viel Arbeit abgenommen wird. Und im Prinzip kann man sagen, also was KI kann, ist schneller, besser und mehr. Also kannst halt entweder Sachen, Dinge, die so wie die du eh machst, schneller, weil sie halt einfach automatisiert stattfinden. Du kannst sie verbessern. Also das wäre jetzt auch nochmal zum Beispiel, was wir am Anfang hatten, dass oft gar keine Überwachung von RRT-Geräten geschieht. Dass das erst überhaupt möglich wird durch KI, das ist dann sozusagen besser. Und dass du oder ja zum Beispiel in der Produktion Verbesserungen einbringst. Und mehr, also dass man tatsächlich zusätzliche Produkte anbieten kann. Also ja, für die Kunden zusätzliche Services, vielleicht eine bessere Software, solche Dinge. Und das ist halt, dieses schneller, besser, mehr kannst du auf jeden Bereich übertragen. Ja. Also.
Das wäre jetzt auch die klassische Frage. Ne? Welchen Nutzen siehst du auch perspektivisch, gerade für unsere Branche, auch im Bereich, wenn es um raumlufttechnische Anlagen geht, Brandschutz, Entrauchung und so weiter? Wäre das jetzt einfach so dieses mehr und schneller? Oder gibt es dann noch darüber hinaus Anwendungsfälle, wo du sagst, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Wegstrecke vor uns? Weil gefühlt stehen wir da relativ am Anfang. Ne? Also seit vorletzten Jahr wird über ChatGPT gesprochen und jetzt auf einmal ist jeder irgendwie so Experte und sagt so, das ist ein Geschäftsmodell und damit wirst du jetzt Millionär und so. Ne? Das ist ja wirklich die Frage, aus der Praxissicht heraus, wie viel Strecke liegt denn da noch vor uns und was können wir damit machen?
Auf jeden Fall liegt viel Strecke vor uns, weil es ist halt nicht so, alle stellen sich das immer so vor, gerade weil sich das so bei ChatGPT so einfach anfühlt, dass es so gut funktioniert. Aber es ist halt nicht so, okay, wir haben jetzt hier eine KI und dann bam, ist alles besser oder so, sondern irgendwie muss man schon da sehr viel Arbeit auch reinstrecken, dass man wirklich gut guckt, wo sind die Stellen, wo wir es anwenden können. Und ich glaube, ein Stück weit muss man auch einfach mutig sein und Dinge ausprobieren. Also es ist halt wirklich schwer im Vorhinein, sich auszurechnen, wie viel Benefit haben wir dann am Ende, wie viel Geld haben wir gespart oder so, ne, so weiter. Sondern ich glaube, so jeder Bereich oder jede Abteilung im Unternehmen muss sich wirklich Gedanken machen, wo können wir es anwenden und das einfach ausprobieren. Und wenn es am Ende doch nicht so funktioniert, dann probiert man halt was anderes so. Also das, um dieses schneller, besser, mehr zu kriegen, ist das, glaube ich, tatsächlich der Weg. So ein bisschen auch explorativ und mutig zu sein. Und wenn es jetzt also speziell um Lüftung geht, also es gibt so viele tolle Dinge, die aus der Forschung ausprobiert werden können. Also man kann neue Regelstrategien, Optimierung, also man kann viel optimieren, zum Beispiel jetzt im Hinsicht auf entweder Komfort oder Energiebedarf und Verbrauch im Betrieb von RLT-Geräten. Natürlich, worüber wir schon geredet haben, Fehlererkennung, Model Predictive Control. Wenn schon klar ist, dass irgendwie, wann, keine Ahnung, die Hotelgäste oder die Schulklasse oder so kommen, dass das schon vorhersehend irgendwie vorgeheizt wird und solche Dinge, ja. Also man kann wirklich eine Menge machen. Es gibt sogar schon, das hatte ich eben vorhin bei dem Reinforcement Learning erwähnt, also Regler, die komplett keine PID-Regler sind, sondern neuronale Netze. Das ist halt, man weiß nicht, wie gut das mal wird, ne? Das sind aber alles so Dinge, die sollte man nicht links liegen lassen, man sollte, und weil es so schnell geht, sollte man echt am Ball bleiben und gucken, was probieren wir aus, wo probieren wir es selber, wo kaufen wir vielleicht eine Software. Ja.
Fühlt sich für mich ehrlicherweise so an, dass es gut und richtig und wichtig ist, dass sich diejenigen aus der Branche herstellerseitig selber damit beschäftigen und nicht auf die goldene Kugel warten, die dann geregnet kommt und dass man die kaufen kann und sagt, so super, benutze ich jetzt.
Ja, genau. Und es ist halt auch so, in dem Moment, wo man ein fertiges Produkt kauft, kann es sein, dass das vielleicht sehr angenehm ist und sehr gut funktioniert und schneller funktioniert. Man hat weniger Kontrolle. Einerseits häufig ist es ja so über die Daten, die man preisgibt, aber auch man kann es nicht so auf die eigenen Bedürfnisse zurechtschneiden, wie man es selbst macht. Ja. Also deswegen ist das schon eine Abwägung, die man treffen sollte.
Als Unternehmen vor allen Dingen.
Ja, genau. Und man kann natürlich auch beides ausprobieren. Also man kann auch mal eine Testversion von einer Software oder die eine Weile benutzen, mal selbst probieren, was zu entwickeln und dann zu gucken, ist das gut? Dauert es so lange? Ne, das ist ja,
was ich total spannend daran finde, ist, wir sehen ja, dass die Herausforderungen immer größer werden, weil wir haben halt den Bedarf, Energie zu sparen und die Systeme so effizient wie möglich zu betreiben. Nicht nur, was den Energiebedarf angeht, sondern auch, was den Verschleiß angeht, weil ja oft ein unnormaler Betriebszustand auch zu mehr Verschleiß führt. Wir haben halt komplexere Anlagen, größere Herausforderungen und gleichzeitig aber ein Fachkräftemangel, das heißt Leute, die sich damit auskennen, werden in Zukunft viel weniger da sein, zumindest weniger als wir brauchen.
Biologisch alleine
schon. Und deswegen ist natürlich KI total die Chance, mit den richtigen Methoden das zu kompensieren. Eine der letzten Fragen, die ich dann dazu hätte, weil wir sind ja jetzt auch schon recht weit in der Zeit, wäre tatsächlich, wo kommen denn die Leute her, die das können?
Gute Frage.
Weil wenn wir jetzt sagen ChatGPT, ich finde das ja auch faszinierend schnell, wie das geht.
Ja, ja.
Und klar gibt es viele Leute, die sich schon als Experten auf dem Gebiet bezeichnen, aber ich sag mal, Also gibt es Ausbildungsgänge, Studiengänge? Was können wir denn eigentlich tun in der Gesellschaft, um auch Fachkräfte zu haben, die sich mit diesem Thema KI und Machine Learning intensiv auskennen?
Dass es nicht nur Buzzwords bleiben, sondern tatsächlich, dass das mit Substanz unterlegt ist, ne?
Ja, also natürlich ist man in einer tollen Position, wenn man jetzt einen fertig ausgebildeten irgendwie Machine Learning Engineer oder Data Scientist von der Uni kriegt, sage ich mal. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist es, glaube ich, was jeder, der so ein bisschen, sag ich mal, vielleicht Software-affin oder IT-affin ist oder so, auch lernen kann. Mhm. Es ist kein irgendwie Geheimwissen oder so. Und das Tolle ist, dass gerade die ganzen Open-Source-Produkte, also was jetzt die Programmiersprache zum Beispiel angeht, Python ist so die Nummer eins in dem Bereich. Es ist die ist sehr leicht zu lernen. So, ich würde mal sagen, das kann eigentlich jeder lernen. Und ansonsten die ganzen Tools, also es gibt eine riesige, es gibt Open Source Large Language Modelle, richtig viele, die man ausprobieren kann und so weiter. Und die sind alle sehr gut dokumentiert. Also das ist eben das Tolle an Open Source. Jeder kann, es gibt massenhaft Tutorials. Du kannst überall die ganzen Feinheiten nachlesen, die man da irgendwie beachten muss oder einstellen kann und benutzen kann. Und deswegen glaube ich, der Weg ist einfach, man findet Mitarbeiter, die Lust haben da drauf. Man gibt denen irgendwie die Zeit, sich da einzufuchsen und ein tolles Projekt, um die ein bisschen anzuteasern und dann hat man jemand.
Wir zwei heute Abend.
Wir zwei.
Ein bisschen KI.
Eine Kiste Cola und eine Kiste KI, bitte. Und dann geht's los. Nee, tatsächlich. Ich finde das eine gute Ansicht tatsächlich. Der einfachste Weg, was zu tun ist, es zu machen. Tatsächlich einfach mal loszulegen. Und das Thema mit Open Source war mir gar nicht so gewahr, dass es halt auch Open Source Algorithmen gibt. Ich dachte mal, das gehört jeweils immer denjenigen Unternehmen, die
das. Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja, also ganz viel kommt ja auch aus der Wissenschaft und die ganze Open Source Community greift sowas sehr oft auf oder es wird auch selbst in der Wissenschaft entwickelt und
Also es ist nicht nur Google und Microsoft?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Ja. Gut. Bevor hier irgendjemand tätig wird, fragen Sie bitte Ihre lokale IT, ob Sie das dürfen.
Das ist sonst bitter. Total spannend und gut. Und ich glaube, am Ende braucht man wahrscheinlich auch beides. Man braucht Leute, die das irgendwie von der Pike auf lernen und es wird Fachstudiengänge und so weiter. Aber man braucht natürlich auch Leute, die in den Anwendungen zu Hause sind, wo man dann KI einsetzen muss. Und ich glaube, da die richtige Mischung zu
finden. Diesen Merge meinst du, ne? Zwischen Praktikern und den Leuten, die sagen so, was kann ich meiner Maschine beibringen, was muss der denn wissen aus der Praxis heraus?
Aber auch das, ne? Also auch wenn man fertige Software kauft, ist natürlich, jeder steht erstmal davor und denkt, wie ist das, wie funktioniert das? Aber letztendlich kann das jeder lernen und auch die ganzen, proprietären Tools und so sind ja auch gut dokumentiert natürlich. Ja. Also das ist so eigentlich für jeden offen und man kann direkt loslegen.
Sehr schön. Ja. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, was man allerdings nicht lernen kann. Sind die Antworten auf unsere Abschlussfragen. Wir sagen schon mal vielen Dank.
Das wäre jetzt cool, wenn Dorothea die einfach jetzt mit ChatGPT mal beantworten
kann. Können wir beim nächsten Mal gerne machen.
Eine für den Podcast passende Antwort.
Ich glaube, das ist eine Frage dabei, was dein Lieblingspodcast, aber ist auch nicht schlimm. Da sind wir selten in den Top 10 bei unseren Gästinnen und Gästen.
Also ich bin jetzt mal gespannt,
was weißt du, wie das geht? Also das
funktioniert. Ich kriege jetzt eine Karte und muss
beantworten. Du ziehst eine, ich ziehe eine, Martin zieht eine.
Genau.
Du musst alle beantworten.
Genau.
Alle beantworten.
Noch nicht drauf gucken.
Das ist schon ein bisschen unfair irgendwie, ne?
Nee, ehrlicherweise ist das Entertainment-Element.
Wir haben aber auch schon mal, wenn wir jetzt so zwei Folgen machen, beantworten wir selber.
Ja, ehrlicherweise schon.
Ja. Aber es macht nicht so viel Spaß, wie wenn andere Leute
machen. Okay, also wer fängt jetzt an? Gucke ich jetzt zuerst auf meinen?
Nee, der Martin stellt dir die erste Frage.
Oh, das ist eine schöne Frage. Welchen deiner fünf Sinne würdest du am ehesten aufgeben?
Oh, das ist hart. Sorry, aber ich will keinen aufgeben.
Okay, akzeptieren wir. Aber die Frage kannst du beantworten, liebe Doro. Womit kann man dir immer eine Freude machen?
Mit was Leckeres zu essen.
Alles klar, sehr gut. Berliner Küche. Jetzt kommt deine Frage.
Wenn dir eine Kristallkugel eine Frage beantworten könnte, welche wäre es? Okay. Ja, ich würde, glaube ich, gerne wissen, wie meine Tochter ist, wenn sie erwachsen ist.
Okay, auf jeden Fall legitim.
Das weiß ich gar nicht, ob ich das wissen will jetzt schon.
Ja, also ich frage mich das mal. Meine Tochter ist gerade ein Teenager und das ist so dieser Übergang von Kindern. Manchmal sieht man schon so eine Erwachsene durchblitzen. Und das macht mich total neugierig. Und Ja, das ist so jedenfalls die erste Antwort, die mir da einfällt.
Vielleicht steht die ja auch in 20 Jahren dann hier beim Podcast als Expertin im Bereich KI und Machine Learning.
Dann stehen wir hier auch noch, meinst du, oder?
Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht mehr. Aber dann ist auch egal. Wir sagen erstmal vielen Dank, liebe Doro, für deine Zeit und den weiten Weg aus Berlin zu uns. Lieber Martin, ich sage auch dir wieder herzlichen Dank.
Und dir auch herzlichen Dank.
Ja, mir auch. Und wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran. Wir würden uns freuen, wenn es mal dazu ein Follow-up gibt, weil ich glaube, nichts bewegt sich so dynamisch derzeit wie diese künstliche Intelligenz und alles, was drumherum hängt. Und wenn Sie wollen, schauen Sie gerne in die Playlist. Da geht es mit Sicherheit auch weiter bei Ihnen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
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 Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.